einerseits das Recht der Schüler auf Bildung, auch das Recht der Eltern, ihre Kinder an den Schulen gebildet zu bekommen, verwirklicht und andererseits dem Gesundheitsschutz weiterhin die hohe Aufmerksamkeit beimisst, die er eben braucht. Die Länder haben da eine Verantwortung und wir gehen davon aus als Bundesregierung, dass sie dieser Verantwortung nachkommen.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, seien Sie mir herzlich willkommen in dieser Bundespressekonferenz, zur Pressekonferenz mit den Regierungssprechern. Für alle, die uns live zuschauen, lassen Sie uns nicht kurz erklären, dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz, in dem die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien über die Politik der Bundesregierung informieren und Journalistinnen und Journalisten, die Mitglied der Bundespressekonferenz sind, ihre Fragen loswerden können. Wir freuen uns, dass wir unsere Gäste hier begrüßen können, allen voran den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir haben, wenn Sie es sehen, natürlich eine Live-Übertragung, zum Teil über Phoenix oder über den Sender NTV. Der Sender Phoenix stellt auch eine Gebärdendolmetschung zur Verfügung. Auch dafür herzlichen Dank. Wir haben heute als erstes zwei neue Gesichter, und zwar Frau Daniela Schmidt, die sich als für das BMBF vorstellt. Bitte schön.
Dankeschön. Ja, guten Tag. Mein Name ist Daniela Schmidt. Ich bin seit Anfang März im BMBF in der Pressestelle. Ja, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen jetzt auch hier in diesem Rahmen. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Schmidt. Und dann haben wir Frau Alma, das ist nur einfach, und dann Laia Di, glaube ich, für das Finanzministerium.
Ja, vielen Dank auch von mir. Alma Layadi mein Name. Ich bin seit Mai diesen Jahres in der Pressestelle im BMF. Mit einigen von Ihnen hatte ich auch schon zu tun. Ich war davor in der Europaabteilung und jetzt in der Pressestelle zuständig für Haushalt, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, föderale Finanzbeziehungen und Verfassungsrecht. Und ich freue mich auch auf die gute Zusammenarbeit. Danke.
Vielen Dank. Seien Sie uns herzlich willkommen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Dann fangen wir mit unserem ersten Thema an. Herr Seibert, bitteschön.
Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen zunächst die Haltung der Bundesregierung zu den Ereignissen in Belarus vortragen. Es ist ganz offenkundig, dass bei den Präsidentschaftswahlen dort die Mindeststandards für demokratische Wahlen nicht eingehalten wurden. Und das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Die zahlreichen Berichte über systematische Unregelmäßigkeiten und Wahlrechtsverletzungen sind glaubhaft. Es ist auch vor diesem Hintergrund sehr bedauerlich, dass Belarus den Wahlbeobachtern der OSZE keine Gelegenheit gegeben hat, ihre Arbeit zu tun und diese Wahlen zu beobachten. Und dass auch belarussische Wahlbeobachter in ihrer Arbeit behindert wurden. Die politische Führung des Landes muss den Willen der Bürgerinnen und Bürger akzeptieren. Wir verurteilen den Einsatz von Gewalt gegen friedlich demonstrierende Menschen auf den Straßen von Minsk und andernorts im Land. Und wir verurteilen auch die zahlreichen Festnahmen, nicht zuletzt von Journalisten, innen wie ausländischen Journalisten, und die Beschränkungen des Internetzugangs. Es wird nun im Rahmen der Europäischen Union zu besprechen sein, wie Europa darauf angemessen gemeinsam reagiert. Wir hatten gemeinsam mit unseren europäischen Partnern vor diesen Wahlen dazu aufgerufen, dass sie frei und fair ablaufen mögen. Nun ruft die Bundesregierung die politische Führung des Landes dazu auf, die Rechte der Menschen in Belarus auf Versammlungs-, auf Meinungs- und auf Informationsfreiheit zu gewährleisten.
Vielen Dank, Herr Seibert. Die erste Frage dazu geht an Herrn Jung, der sich dazu schon gemeldet hatte. Das sind Sie da, ja.
Herr Seibert, könnten Sie vielleicht noch ein bisschen ausführen, welche glaubhaften Berichte Sie da meinen, auf welche Sie sich beziehen, was Sie da genauer wissen? Und Herr Burger, gibt es eigentlich eine deutsche Botschaft vor Ort? Wenn ja, was macht die dort? Mit wie vielen Leuten ist man vor Ort? Und vielleicht können Sie noch mal erläutern, Herr Seibert, welchen Einfluss die BRD bzw. die EU vor Ort hat, wenn überhaupt.
Wie in vielen außenpolitischen Fragen ist es natürlich so, dass unser Einfluss umso größer ist, je mehr wir es schaffen, als Europäer, als 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Und genau darum wird es natürlich jetzt auch in der Reaktion auf die Ereignisse in Belarus gehen. Ja, vielleicht zunächst mal der Kollege aus dem Auswärtigen Amt.
Ja, ich kann das vielleicht noch ein bisschen ausführen. Wir haben im Vorfeld der Wahl seit einigen Monaten massive Repressionen, Einschüchterungen und vielfach willkürliche Verhaftung und Inhaftierung von Kritikern der Regierung beobachtet und benannt. Und wir haben auch zur Freilassung von Gefangenen aufgefordert. Ich darf Sie auch verweisen auf ein Statement des Außenministers gemeinsam mit seinem französischen und seinem polnischen Amtskollegen von vergangenem Freitag. Und wir haben sehen müssen, dass Ziele dieser Einschüchterungspolitik Oppositionspolitiker waren, Journalistinnen und Journalisten, Bloggerinnen und Blogger, Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger, zivile Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter und einfache Bürgerinnen und Bürger, die einfach nur grundlegende Bürgerrechte wahrnehmen und ihre demokratische Mitbestimmung ausüben wollten. Herr Jung, Sie hatten gefragt nach unserer Botschaft. Ja, wir haben eine Botschaft in Minsk. Wir haben mit Belarus diplomatische Beziehungen und dort eine Botschaft und einen Botschafter. Und unsere Botschaft dort macht natürlich, wie es die Aufgabe jeder deutschen Auslandsvertretung ist, ihre Arbeit, führt intensive Gespräche mit allen Vertretern des politischen Spektrums, soweit die dazu bereitstehen. Und insofern haben wir den Eindruck, dass wir dort durchaus ein eigenes Verständnis dessen haben, wie sich die Lage in den letzten Monaten dort entwickelt hat. Wir haben auch im Rahmen der EU seit langer Zeit Dialogprozesse mit Belarus, deren Ziel es gewesen ist, dafür zu arbeiten, dass Belarus sich auf einen positiven Weg begibt, hin zu mehr Rechtsstaatlichkeit. In dieser Hinsicht muss man den Verlauf dieser Wahl als Rückschlag einordnen.
Zusatz?
Herr Sobert, glauben Sie, dass Reformen mit einem Präsidenten Lukaschenko eingeleitet werden können in Weißrussland? Und Herr Burger, ja, das war's.
Ich denke nicht, dass es meine Aufgabe als Sprecher der Bundesregierung ist, jetzt hier die Führungsfrage in Minsk zu stellen, sondern man muss ganz klar festhalten, was für ein Land, das ein OSZE-Teilnehmerstaat ist, nicht zu verhandelnde Basis bei der Durchführung von Wahlen ist. Und das ist, wie gesagt, aus unserer Sicht ganz offensichtlich, was die Mindeststandards betrifft, nicht eingehalten worden. Und deswegen wenden wir uns zusammen mit unseren europäischen Partnern an die Führung in Minsk. Und das ist derzeit natürlich Präsident Lukaschenko und seine Minister, dass sie den Willen des Volkes nicht gewaltsam auf den Straßen einschränken oder dass sie versuchen, eine solche Situation durch Verhaftungen und Gewalt zu lösen, sondern dass die Bürger in Weißrussland, in Belarus, die Möglichkeit haben, ihre Haltung, auch ihre Haltung zu diesen Wahlen, friedlich, frei und offen zu äußern.
Herr Jolfer, die nächste Frage.
Ja, Herr Seibert, habe ich Sie jetzt richtig verstanden, Ihr Eingangsstatement, dass die Bundesregierung die Wahlen in Belarus nicht anerkennt und damit auch den Präsidenten Lukaschenko nicht für den rechtsmäßigen Staatsoberhaupt hält?
Ich habe Ihnen die Einschätzung der Bundesregierung nach diesen Wahlen und nach der Art und Weise, wie sie verlaufen sind und wie sich jetzt auch der Tag nach den Wahlen dargestellt hat, geäußert. Das habe ich Ihnen hier dargelegt.
Aber nochmal, wird die Bundesregierung diese Wahlen anerkennen?
Das ist jetzt, vielleicht kann der Kollege des Auswärtigen Amtes das noch besser ausdrücken. Das ist jetzt so, als wäre eine Wahl nur, wenn wir sie anerkennen, hätte sie stattgefunden. Das ist zunächst einmal, wir haben große Zweifel und aus unserer Sicht berechtigte Zweifel an der demokratischen und offenen Durchführung dieser Wahlen. Diese Zweifel werden natürlich auf Fakten basiert mit den europäischen Nachbarn und Partnern zu besprechen sein. Und das ist dann unsere Einschätzung der Geschehnisse in Weißrussland, in Belarus.
Herr Warwick.
Ich kann vielleicht einfach,
Herr Burger, bitte.
Einfach nur noch mal das aufgreifen, was Herr Seibert ja gesagt hat. Wir haben die klare Erwartung und die Forderung formuliert, dass diese Wahlen frei und fair verlaufen müssen. Und das ist offensichtlich nicht der Fall gewesen, weil es massive Einschüchterungen und Repressionen gegeben hat und zahlreiche Hinweise auf Verfälschung. Und wie Herr Seibert auch gesagt hat, wie wir darauf gemeinsam als Europäische Union reagieren, darüber sind wir jetzt mit unseren Partnern im Gespräch.
Jetzt ist Herr Warwick dran.
Sie hatten ja auch das Thema Polizeigewalt angesprochen. Da würde mich interessieren, es gab ja ein ziemlich umfassendes Ausbildungsprogramm der Bundesrepublik Deutschland mit belarussischen Polizisten. Da würde ich vom Innenministerium gerne erfahren, besteht das fort und ist rückzuverfolgen, ob diese von Deutschland ausgebildeten Einheiten auch in Fällen der Polizeigewalt beteiligt waren?
Also Einzelheiten muss ich Ihnen dazu nachreichen, da kann ich jetzt Einzelheiten nicht dienen. Und die letztere Einschätzung kann ich mir nicht vorstellen, das wird so nicht gewesen sein, dass sich deutsche Polizisten in Weißrussland an Polizeigewalt beteiligt haben, wie Sie es nennen, halte ich für ausgeschlossen. Aber Einzelheiten zu der Mission, von wann bis wann die lief, ob die lief, werde ich Ihnen noch nachreichen.
Entschuldigung, da haben Sie mich, glaube ich, missverstanden. Meine Frage war, ob von Deutschland ausgebildete Polizeieinheiten in Belarus, also ich habe von belarussischen Polizeieinheiten durch Deutschland ausgebildet, ob es da sich zurückverfolgen lässt, ob die auch beteiligt waren an mutmaßlicher Polizeigewalt.
Das werde ich Ihnen nachliefern.
Also das wird Ihnen nachgereicht im Detail, was diesen besonderen Einsatz betrifft. Ganz grundsätzlich lässt sich aber sagen, das hatten wir hier auch schon mehrfach, das Thema, wo immer auf der Welt Polizisten, deutsche Polizisten und Polizistinnen an der Ausbildung von internationalen Polizisten und Polizistinnen beteiligt sind, tun sie das auf der Basis rechtsstaatlichen polizeilichen Vorgehens.
Herr Rinke ist dran.
Herr Seibert, ich hätte ganz gerne noch mal nachgefragt. Sie haben gesagt, der Wille des Volkes. Hat die Bundesregierung Hinweise darauf, das sagen ja schon einige Politiker, dass die Opposition diese Wahl möglicherweise gewonnen hat? Und Herr Burger, eine Nachfrage zu den EU-Gesprächen. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Laufen die? Auf welcher Ebene laufen die? Und was ist das Ziel? Geht es da um mögliche Sanktionen oder eine Verurteilung?
Also ich kann Ihnen hier kein Wahlergebnis verkünden. Ich habe für die Bundesregierung die sehr begründeten Zweifel am Zustandekommen des Wahlergebnisses ausgedrückt, das jetzt der Öffentlichkeit vorgetragen worden ist.
Und das ist ja auch gerade Ergebnis der Tatsache, dass die belarussischen Behörden eine Wahlbeobachtung durch die OSZE nicht zugelassen haben, die es ermöglichen würden, diese Ergebnisse nun zu überprüfen. Zu den Gesprächen im EU-Kreis, ich darf noch mal darauf verweisen, wir hatten uns ja bereits im Vorfeld der Wahlen eng unter anderem mit Frankreich und Polen dazu abgestimmt, mit zwei Partnern, mit denen wir da ein gemeinsames Interesse daran haben, dass es in Belarus zu einer demokratischen und rechtsstaatlichen Entwicklung kommt. Das sind sicherlich Partner, mit denen wir auch weiter im Gespräch sein werden, aber auch mit unseren anderen EU-Partnern. Ich darf auch darauf verweisen, es hat in der Vergangenheit ja schon Sanktionen der EU gegeben gegen Belarus, die in den letzten Jahren aufgehoben wurden, auch im Hinblick darauf, dass es dort positive Entwicklungen gegeben hatte, beispielsweise bei der Freilassung von Gefangenen.
Herr Jessen ist dran. Die beiden direkten Nachbarstaaten von Weißrussland, nämlich Polen und Litauen, haben noch explizit gesondert die Führung aufgerufen, Menschen- und Bürgerrechte zu respektieren. Ist das innerhalb der EU abgesprochen gewesen oder ergibt sich das aus dem Status des Nachbarlandes? Und ist das eine Position, die sozusagen dann eine gemeinsame europäische Linie anführen könnte? An Herrn Burger diese Fragen und an Herrn Seibert. Die Bundesregierung hat in der Vergangenheit Wahlen in Südamerika zum Beispiel nicht anerkannt, weil sie nicht hinreichend demokratisch legitimiert gewesen seien. Gilt dieser Maßstab jetzt auch für die Wahl in Weißrussland?
Also ich hatte ja auf das Statement der Außenminister gemeinsam mit Polen und Frankreich verwiesen. Sie beziehen sich jetzt auf ein Statement Polens gemeinsam mit Litauen. Ich glaube, das ist in einer solchen Situation nicht ungewöhnlich, dass sich verschiedene europäische Mitgliedstaaten, verschiedene EU-Mitgliedstaaten aus einem gegebenen Anlass gemeinsam zu Themen äußern, die sie gemeinsam beschäftigen. Und was der konkrete Anlass nun für das polnisch-litauische Statement war, das müssten Sie dort erfragen. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ansonsten würde ich hier nicht versuchen, Situationen eins zu eins aus anderen Ländern zu übertragen. Ich glaube, jeden Fall muss man sich individuell anschauen. Herr Seibert hat die erheblichen Zweifel der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht, dass die Ergebnisse, so wie sie bisher verkündet wurden, tatsächlich dem Wählerwellen entsprechen und welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Wie gesagt, dazu sind wir jetzt im Gespräch.
Ja, dennoch, Herr Seibert nickt zustimmend, dennoch die Frage, die Wortwahl, erhebliche Zweifel am demokratisch legitimierten Zustandekommen der Regierung, das war fast identisch die Wortwahl, die wir auch in Bezug auf Südamerika gelegentlich gehört haben. Da sind die Konsequenzen bekannt. Stehen die dann jetzt auch für Weißrussland im Raum?
Unser Appell richtet sich an die weißrussische Führung, die dafür verantwortlich ist, dass die Wahlen, die unter ihrer Ägide stattgefunden haben, nicht den demokratischen Mindeststandards entsprochen haben und die dafür verantwortlich ist, dass seit dem Wahltag Gewalt auf den Straßen von Minsk und anderen Städten zu beobachten ist, Gewalt gegen friedliche Demonstranten. An diese Regierung, an diese Staatsführung richtet sich unser Appell. Der Blick in andere Kontinente hilft bei der Beurteilung dessen, was in Belarus passiert, überhaupt nicht weiter.
Dann kommt eine Frage von Herrn Jordans online. Herr Burger, plant das Auswärtige Amt, den Botschafter Weißrusslands in Berlin zum Gespräch einzubestellen?
Ja, wir haben gesagt, über welche Konsequenzen sich aus dem Verlauf dieser Wahlen im Weiteren ergeben. Dazu sind wir jetzt in Gesprächen. Wenn es dazu weitere Maßnahmen mitzuteilen gibt, dann werde ich das gerne tun. Im Moment habe ich eine Einbestellung nicht anzukündigen.
Frau Jenn.
Ja, ich habe auch noch mal eine Frage zu den Gesprächen auf EU-Ebene. Welche Möglichkeiten gibt es denn da jetzt zu reagieren? Kann man da an diplomatische oder wirtschaftliche Sanktionen auch denken?
Also ich möchte diesen Gesprächen jetzt nicht vorgreifen. Ich glaube, es ist sehr früh. Wir sind jetzt gemeinsam mit unseren EU-Partnern dabei, das, was geschehen ist in den letzten 24 Stunden und auch in den letzten Wochen und Monaten im Vorfeld dieses Wahlprozesses, zu analysieren, unsere Position dazu und unsere Einschätzung dazu, unsere vorläufige, haben wir Ihnen mitgeteilt. Und das gilt es jetzt mit den anderen Partnern zu besprechen und zu verdichten und dann die Konsequenzen daraus zu ziehen.
Herr Zweigler.
Herr Burger, ich möchte noch mal zurückkommen auf die Botschaft von Belarus in Deutschland. Hat das Auswärtige Amt Hinweise darauf, dass es zu bewussten Verzögerungen, Behinderungen bei der Stimmabgabe von weißrussischen Bürgern hier in Berlin gab am Sonntag? Es gibt Schilderungen, dass da hunderte Stunden lang gestanden haben, dann bis zur Schließung der Wahllokale gar nicht ihr Wahlrecht wahrnehmen konnten.
Wenn wir dazu eine eigene Einschätzung haben, dann muss ich Ihnen das nachliefern. Was ich Ihnen sagen kann, es gab zwischendurch Behauptungen in den Medien, das Auswärtige Amt oder andere deutsche Behörden hätten die belarussische Botschaft Berlin und das Generalkonsulat in München angewiesen, die Zahl der Mitglieder der Wahlkommissionen zu verringern. Dieser Vorwurf ist nicht zutreffend. Das Auswärtige Amt hat der Einrichtung von Wahllokalen in der Botschaft Berlin und im Generalkonsulat München zugestimmt und in diesem Zusammenhang auf die Einhaltung der Hygienevorschriften hingewiesen. Anweisungen zur Verkleinerung der Wahlkommission, wie verschiedentlich behauptet, hat es nicht gegeben.
Herr Jörg.
Herr Burger, noch eine Frage. Morgen fliegt der Herr Maas nach Moskau und nach St. Petersburg. Wird er von sich aus das Thema Belarus ansprechen? Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Moskau einen sehr großen Einfluss auf die Situation in Weißrussland hat.
Ja, Sie haben recht. Der Außenminister reist morgen nach Moskau und St. Petersburg und wird sich da unter anderem mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov treffen. Gibt es eine ganze Reihe von Themen, die es zu besprechen gibt. Dazu gibt es eine Reihe von bilateralen Themen, wie Sie sich vorstellen können. Es gibt auch einen besonderen bilateralen Termin in St. Petersburg. Dieser Programmteil steht im Zeichen des Gedenkens an die Opfer, die die deutsche Blockade Leningrads während des Zweiten Weltkriegs gefordert hat, und der medizinischen Hilfe, die Deutschland im Rahmen einer humanitären Geste der Bundesregierung den noch Lebenden leistet. Natürlich werden auch aktuelle außenpolitische Themen eine Rolle spielen. Ich möchte dem Einzelnen nicht vorgreifen. Ich glaube, wenn Sie sich die Themenpalette ansehen, dann ist es plausibel, dass man auch über Belarus redet, aber ich kann dem im Einzelnen nicht vorgreifen.
Herr Jung.
Ja, ähnliche Richtung, Herr Sabat. Die Kanzlerin ist zwar im Urlaub, aber immer im Dienst. Wie Sie so schön sagen, wird die Kanzlerin ihre guten Kontakte zu Herrn Putin nutzen und mit Herrn Putin über die Lukaschenko-Frage reden.
Das stimmt, die Bundeskanzlerin ist immer im Dienst und es gilt immer die Regel, dass wir über Gespräche oder Telefonate berichten, wenn sie, falls sie und nachdem sie stattgefunden haben.
Wann hat sie zuletzt mit Herrn Putin geredet?
Das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, aber die Kollegen werden es recherchieren, wobei es, ja, möglicherweise kann ich es Ihnen dann noch sagen. Ich habe es in den Sommerferien, ehrlich gesagt, vergessen.
Was? Frau Kollegin.
Herr Burger, können Sie vielleicht noch mal kurz das deutsch-russische Verhältnis aktuell bewerten?
Also auch hier will ich den Gesprächen des Außenministers in Moskau und seinem Besuch in St. Petersburg nicht vorgreifen. Wichtig ist uns, dass wir den Gesprächsfaden nach Moskau auch in schwierigen Zeiten, gerade im bilateralen Verhältnis, nicht abreißen lassen. Sie wissen, dass es in den letzten Jahren auch erhebliche Belastungen des bilateralen Verhältnisses gegeben hat. Und gleichzeitig gibt es Themen auf der internationalen Agenda, den Konflikt in der Ostukraine, den Konflikt in Libyen, drängende Fragen der Rüstungskontrolle, bei denen wir ein großes Interesse haben, mit Russland im Gespräch zu bleiben und bei denen wir auch Erwartungen haben, dass Russland seinen Einfluss auf der Welt konstruktiv nutzt.
Herr Zweigler. Herr Burger, in weißrussischen sozialen Medien ist die Rede davon, dass im Umfeld der Wahlen in Belarus russische Truppen an der Grenze zu Weißrussland konzentriert wurden. Können Sie das bestätigen und wie bewerten Sie das?
Darüber habe ich keine Erkenntnisse, die ich Ihnen jetzt hier vortragen könnte.
Gibt es weitere Themen, weitere Fragen zum Thema Belarus? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine andere Frage zu einem anderen Thema, aber auch an Herrn Burger von Deger Alkan von der Deutschen Welle. Es geht um den Streit um die Erdgasfelder im östlichen Mittelmeer. Präsident Erdogan hat angekündigt, die umstrittene Suche nach Gas im Mittelmeer fortzusetzen. Wie bewertet die Bundesregierung diese Entwicklung? Wird Deutschland sich weiterhin bemühen, damit Verhandlungen zwischen Griechenland und der Türkei beginnen? Was erwartet Berlin von beiden Seiten?
Ja, wir haben diese Entscheidung der Türkei, weitere seismische Erkundungen im östlichen Mittelmeer vorzunehmen, mit Sorge zur Kenntnis genommen. Außenminister Maas hatte dazu mehrfach erklärt, dass das Völkerrecht eingehalten werden muss und dass wir im östlichen Mittelmeer dringend Schritte zur Deeskalation brauchen. Und in dieser Hinsicht sind weitere seismische Erkundungen zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich das falsche Signal. Unilaterale Schritte bringen uns einer Lösung kein Stück weiter. Und zudem belastet die Türkei mit solchen Schritten ihr Verhältnis zur EU weiter. Deswegen rufen wir beide Seiten erneut dazu auf, alle offenen Fragen auf dem Verhandlungsweg zu klären und diesbezüglich einen bilateralen Dialog zwischen Athen und Ankara wie geplant aufzunehmen. Der Außenminister ist mit beiden Seiten in den vergangenen Tagen auch im Kontakt gewesen und wird das auch weiter fortsetzen.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir hinten weiter.
Ja, vielen Dank. Eine Frage ans Bundesgesundheitsministerium. Bundesminister wird sich heute zusammenschalten mit den Kollegen aus den Ländern und über weitere Corona-Maßnahmen sprechen, unter anderem über Großveranstaltungen und auch unter Großveranstaltungen dann auch über Fußballspiele möglicherweise dann wieder mit Zuschauern. Können Sie uns kurz eine Einschätzung geben, inwiefern es da heute zu Ergebnissen kommt und noch mal kurz die Position des Bundesgesundheitsministers schildern, wie er zu Fußballspielen mit Publikum steht und zu Großveranstaltungen an sich?
Ja, ich bitte natürlich um Verständnis, dass ich jetzt die Gespräche im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz heute Nachmittag nicht vorwegnehmen kann. Ich kann Ihnen aber gerne noch mal die Position des Bundesgesundheitsministers dazu darlegen. Er hat sich ja auch bereits in der vergangenen Woche dazu geäußert. Wichtig für uns ist dass höchste Hygienestandards halt eben bei solchen Großveranstaltungen, unter anderem Fußballspielen, einzuhalten sind. Die Entscheidungen dafür aber natürlich abhängig vom jeweiligen Pandemiegeschehen sind. Das DFL-Konzept, das begrüßen wir ausdrücklich. Das muss aber natürlich jetzt in den einzelnen Stadien umgesetzt werden. Und zuständig dafür sind dann eben die Gesundheitsämter vor Ort.
Herr Vollrath, dazu. Wollen Sie noch einen weiteren?
Da. Ja. Eine Frage auch so im weitesten Sinne zu Corona. Es tauchten ja jetzt Berichte auf über Unstimmigkeiten, was die Bezahlung von gelieferten Masken betrifft. Da wäre meine Frage, fallen darunter, das BMG begründet ja unter anderem mit fehlerhaften Lieferungen, waren darunter auch Masken, die in diesem großen Kontingent waren, das am 27. April mit einer von der Bundeswehr gecharterten Maschine angeliefert wurden, direkt aus China?
Das muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich jetzt nicht sagen, ob diese Lieferung dazugehörte. Also das müssen wir vielleicht noch mal irgendwie bilateral klären. Zu diesem einzelnen Beschaffungsvorgang kann ich jetzt leider nichts sagen.
Herr Rinke?
Da eine Frage zu den Tests für Urlaubsrückkehrer. Da berichtet heute Berliner Morgenpost, dass allein seit Mitte letzter Woche in Berlin 100 positive Fälle bei Rückkehrern getestet wurden. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Ministerium einen Überblick hat, wie denn generell in ganz Deutschland die positiven Tests ausgefallen sind bei den Rückkehrern aus dem Urlaub. Und eine zweite Frage, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob Sie der Zuständige sind oder nicht das Innenministerium, und zwar was die Türkei angeht. Da gab es ja letzte Woche zusätzlich zu der Aufrufung der Reisewarnung für 4 Gegenden oder Provinzen in der Türkei die Vereinbarung, dass die Türkei zusagt, dass alle Rückkehrer, also auch zum Beispiel Familienrückkehrer aus der Türkei, einen Test vorweisen müssen. Können Sie mir sagen, oder das Innenministerium, ob das eigentlich eingehalten und umgesetzt wird?
Gut, also zu Ihrer ersten Frage, das muss ich ehrlich gesagt sagen, muss ich gucken, ob wir das nachreichen können. Wie Sie wissen, sind ja die Gesundheitsämter vor Ort dafür zuständig, dann halt eben die einzelnen Tests und die Ergebnisse zu erfassen und an das Robert-Koch-Institut weiterzuleiten. Inwieweit wir jetzt daraus Erkenntnisse ziehen können, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten dann überproportional häufig davon betroffen sind, müsste ich ehrlich gesagt nachreichen. Das kann ich jetzt nicht sagen und kann mich auch aus den mir bislang vorliegenden Berichten nicht ableiten. Also insofern, das müsste ich nachreichen, was die Verhandlungen mit der Türkei anbelangt. Ich weiß nicht, inwieweit vielleicht auch das Auswärtige Amt dazu etwas sagen kann.
Ja, Herr Rinke, Sie haben recht. Die Absprache mit der Türkei ist, dass alle aus der Türkei nach Deutschland zurückkehrenden maximal 48 Stunden vor der Rückreise auf das Virus getestet sein müssen und dass die Türkei das bei der Ausreise so entsprechend auch durchsetzt. Ich habe Ihnen jetzt noch keinen Zwischenstand zur Umsetzung in den ersten Tagen. Wenn ich das nachliefern kann, dann werde ich das gerne tun.
Herr Jessen.
Eine Frage an Herrn Seibert. Wie beobachtet die immer im Dienst befindliche Bundeskanzlerin die weitere Diskussion von Corona-Politik auf verschiedenen Ebenen? Es gibt ja im Moment auch eine Diskussion, da nach den Schulferien, nach den Sommerferien die Schulen jetzt wieder in den Bundesländern öffnen. Da gibt es eine sich verbreitende Kritik, die sagt, die Zeit sei nicht genutzt worden. Es gebe eben doch keine abgestimmte Linie. Kulturföderalismus hin und her, ähnliche Kritik wird an den an gesundheitspolitischen Maßnahmen geäußert. Inwiefern begreift die Bundeskanzlerin das jetzt noch als Chefsache, wo sie dann doch stärker wieder selbstführend eingreifen muss?
Ja, das ist eine sehr breit gefasste Frage. Die Bundeskanzlerin verfolgt natürlich täglich die Entwicklung der Infektionszahlen, die Entwicklung der Pandemie, auch regional aufgefächert. Und jeder weiß, die Infektionszahlen haben wieder zuletzt zugenommen. Und wir müssen deswegen sehr, sehr aufmerksam sein, wie sich diese Entwicklung fortsetzt. Das hängt von mehreren Faktoren ab, von der Art und Weise, wie wir die Infektionsschutzmaßnahmen, die bestehen, aufrechterhalten, wie wir sie einhalten. Das hängt von der Mobilität der Bevölkerung ab, weswegen natürlich Sommerferienzeiten eine besondere Herausforderung sind. Und das hängt davon ab, von unserer Fähigkeit, Infektionen schnell zu erkennen, Infektionsketten schnell zu unterbrechen. Und deswegen bleibt ganz zentral, und das muss zentrale Aussage bei allem, was man zum Thema Corona sagt, sein. Wir alle müssen weiterhin die relativ einfachen und bis heute besten Instrumente nutzen, die wir haben gegen diese Pandemie. Also die Abstands- und Hygieneregeln, die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, dort, wo es erforderlich ist, dort, wo es empfohlen wird. Und auch, das setze ich hinzu, die Corona-Warn-App zu benutzen. Auch das kann ein wichtiges Element sein. Jeder Einzelne von uns trägt da Verantwortung für sich selbst und für seine Mitmenschen. Also vorsichtig und wachsam bleiben, damit wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, was wir seit März insgesamt miteinander erreicht haben. Und was die konkrete Situation der Schulen betrifft, da ist es ja so, dass die Länder gemeinsam beschlossen haben, die Wiederaufnahme des Regelbetriebs an den Schulen unter Einhaltung von Infektions- und Hygieneschutzmaßnahmen und dass entsprechend länderspezifische Regelungen dazu erlassen werden sollen, damit jetzt nach den Sommerferien alle Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig die Schulen besuchen können. Der Chef des Bundeskanzleramtes hat vor einiger Zeit dazu gesagt, wir wollen einen Regelbetrieb, aber mit Regeln. Und dass das nun eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, diesen schulischen Regelbetrieb wieder so herzustellen, dass eine Rückkehr möglich ist, dass man einerseits das Recht der Schüler auf Bildung, auch das Recht der Eltern, ihre Kinder an den Schulen gebildet zu bekommen, verwirklicht und andererseits dem Gesundheitsschutz weiterhin die hohe Aufmerksamkeit beimisst, die er eben braucht. Die Länder haben da eine Verantwortung und wir gehen davon aus als Bundesregierung, dass sie dieser Verantwortung nachkommen und in ihrer jeweiligen Zuständigkeit die notwendigen und die geeigneten Konzepte vorlegen, die sicherlich nicht überall gleich sein müssen. Ganz wichtig ist, dass die Leopoldina als die Nationale Akademie der Wissenschaften am vergangenen Mittwoch erst dazu eine sehr wichtige Stellungnahme veröffentlicht hat mit grundlegenden Empfehlungen zum Hygiene- und Infektionsschutz in Bildungseinrichtungen, aber auch dazu, wie man Präsenzlernen und Distanzlernen, also analogen Unterricht und Online-Unterricht, miteinander verzahnen kann. Das sind, glaube ich, wichtige Elemente, die auch bei dieser schwierigen Aufgabe, die Rückkehr in den schulischen Regelbetrieb zu gewährleisten, sehr helfen können. Aber es ist eine Aufgabe der Länder. Das ist Länderhoheit. Und dennoch ist natürlich die Bundesregierung in jeder Phase auch immer wieder im Gespräch mit den Ländern und im Austausch.
Ja, tut mir leid, dass die Frage so breit gefächert
war. Ich habe meine Antwort ja auch.
Ja, es liegt dann eben auch in der Thematik begründet. Meine Frage zielt ja darauf ab, ich versuche es kompakt zu machen, findet die Bundeskanzlerin, dass die derzeitige Abstimmungspolitik der Länder als auch einzelner Ressorts untereinander hinreichend konsistent ist? Oder sieht sie die Gefahr, dass eben doch durch die Unterschiedlichkeit von Maßnahmen Vertrauensverluste in der Bevölkerung entstehen?
Das ist eine Bewertung, die ich Ihnen jetzt hier nicht liefern kann, zu beurteilen, wie Länder sich verhalten. Es ist eine Länderaufgabe, das Schulwesen zu organisieren. Es ist eine nationale Aufgabe, sich dieser Pandemie entgegenzustellen und dafür zu sorgen, dass wir weiterhin, sage ich jetzt mal, relativ gut durch die Pandemie kommen. Wir sind jetzt in einer schwierigen Phase, weil seit geraumer Zeit die Infektionszahlen wieder zunehmen und weil, was vielleicht menschlich verständlich ist, bei manchen Leuten, bei manchen Mitbürgern die Neigung nachlässt, sich streng an alle Regeln zu halten. Es hilft nur nicht. Man muss sich selbst und alle anderen immer weiter daran erinnern, dass das immer noch das beste Mittel ist, das wir in der Hand haben, diese Regeln zu beherzigen. Und dass das uns bisher ziemlich weit gebracht hat. Die Situation an den Schulen, wie die Rückkehr in die Klassenräume stattfinden kann, ist von den Kultusministern intensiv besprochen worden, wird in unterschiedlichen Ländern jetzt ja auch praktiziert und stößt ja auch, weil es dann auch wieder zu Infektionen kommen kann, auf Schwierigkeiten, mit denen man umgehen muss. Das ist richtig.
Frau Kollegin. Bitte schön. Sie sind dran.
Ja. Ich würde ganz gerne noch mal was zu den Testkapazitäten fragen beim Bundesgesundheitsministerium. Da gab es Kritik, dass da welche fehlen. Wie schätzen Sie das Problem ein?
Also zurzeit, muss ich ehrlich gestehen, können wir nicht von einem Mangel an Testkapazitäten sprechen. Ich müsste mal gucken, ob wir jetzt eine Zahl liefern können. Müsste ich gegebenenfalls noch mal nachliefern. Ja. Aber zurzeit sprechen wir von keinem Mangel an Testkapazitäten.
Gibt Herr Jung zum Komplex.
Ja, nochmal zum Thema Türkei, Herr Burger. Wird die Reisewarnung jetzt eigentlich für die türkischen Urlaubsregionen wieder zurückgenommen? Weil am Mittwoch gab es ja auch Aussagen aus dem wissenschaftlichen Corona-Beirat der türkischen Regierung, dass die Lage an den Urlaubsküsten und den Urlaubsregionen besorgniserregend in Sachen Corona sei. Warum nimmt die Bundesregierung die Reisewarnung nicht zurück?
In der Türkei wie für alle anderen Länder gilt, dass wir das Infektionsgeschehen sehr aufmerksam verfolgen und unsere Reisewarnung laufend überprüfen und dort, wo das Infektionsgeschehen es erfordert, auch in Gebieten, wo die Reisewarnung aufgehoben wurde, sie wieder eingesetzt werden kann und umgekehrt in Gebieten, wo derzeit eine Reisewarnung gilt, wenn das Infektionsgeschehen das möglich macht, diese Reisewarnung auch wieder zurückgenommen werden kann. Das ist also immer nur eine Momentaufnahme.
Aber es gibt ja auch viele andere besorgniserregende Momentaufnahmen in Europa und der Welt. Warum werden da die Reisewarnungen dann auch nicht aufgehoben?
Sie meinen, warum wird da keine Reisewarnung ausgesprochen?
Nee. Sie haben für eine besorgniserregende Region der Türkei die Reisewarnung aufgehoben. Warum gilt das dann nicht für alle anderen?
Wie gesagt, wir schauen uns das Infektionsgeschehen in jedem einzelnen Land an. Wir haben im Fall der Türkei zusätzlich noch eine besondere Absprache mit der Türkei getroffen, nämlich die verpflichtende Testung aller Rückkehrer nach Deutschland vor ihrer Ausreise aus der Türkei, was ein erhebliches Plus an Sicherheit bringt, gerade in einem Land, wo auch trotz der Reisewarnung es einen erheblichen Reiseverkehr bisher schon gegeben hat. Und wir werden in jedem einzelnen Land die Maßnahmen treffen, die erforderlich sind aus Sicht des Infektionsschutzes. Und wir haben im Moment, ich darf das mal auflisten, innerhalb Europas Reisewarnungen für Teile Rumäniens und Bulgariens. Wir haben sie für einige Regionen in Spanien, für Antwerpen in Belgien und für Luxemburg. Umgekehrt konnten wir die Reisewarnung beispielsweise für Schweden in der Vergangenheit aufheben, als das Infektionsgeschehen das zugelassen hat. Und so wird es auch weiterhin dabei bleiben, dass wir das Infektionsgeschehen uns ansehen und dann auf Grundlage dessen entscheiden, ob eine Reisewarnung verhängt werden muss oder ob sie aufgehoben werden kann.
Herr Warwick zu dem Thema.
Ans Gesundheitsministerium. Am 26. Juni gab es in Dresden einen runden Tisch zur Corona-Krise unter Teilnahme von mehreren Fachärzten. Auch Professor Dr. Bacardi war da und auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Der soll dort laut Teilnehmern ein sehr nahes Ende der Maskenpflicht für Sachsen in Aussicht gestellt haben. Und jetzt mehren sich Berichte, dass kurz danach Jens Spahn nach Dresden in die Staatskanzlei geflogen, wie auch immer, sei, um den Ministerpräsidenten wieder auf eine Linie zu bringen, was Maskenpflicht angeht. Da würde mich interessieren, können Sie diesen inoffiziellen Besuch von Herrn Spahn Ende Juni, Anfang Juli in Dresden bestätigen oder negieren?
Ich kann Ihnen einen solchen Besuch überhaupt nicht bestätigen, nein.
Dann habe ich noch eine Frage, die online reingekommen ist an Herrn Seibert. Wie schätzen Sie die Tatsache ein, dass in den Schulen in Berlin sogar die Pflicht zur Distanz abgeschafft worden ist? Ist es nicht ein Widerspruch mit dem aktuellen Zustand der Pandemie in Deutschland?
Ja, ich habe es vorhin schon gesagt. Ich möchte jetzt nicht von 16 Bundesländern die die Regelungen, die Sie für Ihren Schulbetrieb nach den Sommerferien gefunden haben, einzeln im Namen der Bundesregierung beurteilen. Ich glaube, das kann nicht meine Aufgabe sein. Die Kultusminister in jedem Land standen vor der anspruchsvollen Aufgabe, das Recht auf Bildung mit einem hohen Gesundheitsstandard, einem hohen Hygieneschutzstandard zu verbinden. Sie haben dabei nicht nur die Schüler zu bedenken, sondern auch die Lehrer. Und das muss nun in jedem Land so umgesetzt werden, dass tatsächlich beides miteinander möglich ist. Aber ich möchte jetzt hier nicht in Einzelerörterungen kommen.
Gibt es noch weitere Fragen zum Komplex Corona? Herr Jung.
Ist die Kanzlerin zuversichtlich, dass eine zweite Welle verhindert werden kann, Herr Sabat? Oder ist es schon zu spät?
Schon der Begriff der zweiten Welle ist ja so einer, klar definiert ist das ja nicht, was eine zweite Welle ist und was nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Bezeichnung am Ende entscheidend sein wird. Das werden Virologen feststellen und nicht Politiker, wie wir das Geschehen benennen. Entscheidend ist doch, was real passiert. Und da muss man doch im Moment besorgt sein, weil seit geraumer Zeit die Infektionszahlen wieder steigen. Wir nun sogar wieder über 1.000 täglich liegen. Jedenfalls lagen wir das Ende letzter Woche. Die von heute habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Und das Entscheidende ist nicht, wie wir es benennen, sondern dass wir darauf angemessen reagieren. Dass wir in unserer Vorsicht nicht nachlassen, dass wir nicht leichtsinnig werden, dass wir uns weiterhin an die Regeln halten und dass wir dennoch so weit wie möglich natürlich ein normales Leben, und Schule gehört zu einem normalen Leben, wieder ermöglichen.
Was würden Sie unter einer zweiten Welle verstehen?
Ich habe ja gesagt, dass das etwas ist, was am Ende Virologen zu entscheiden haben und ich mich mit der Definitionsfrage hier nicht beschäftige. Dafür haben auch weder ich noch Journalisten, glaube ich, wirklich die Ausbildung.
Man kann es ja an Zahlen festmachen.
Nein, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Das bisschen, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass, wenn es hochgeht, man nicht automatisch bei einer zweiten Welle ist. Es kann auch ein Wiederaufleben der ersten sein. Also ich würde mal vorschlagen, wir streiten uns nicht über den Begriff, sondern wir teilen die Sorge, dass wir jetzt wieder ansteigende Zahlen haben und versuchen gemeinsam in diesem Land darauf richtig klug zu reagieren.
Frau Kollegin. Ich habe noch eine Frage zum Thema Corona an das Verkehrsministerium.
Bitte schön.
Ja, es gibt Kritik aus der Opposition, dass die Menschen in den Zügen nebeneinander sitzen und sie fordern eine Reservierungspflicht für die Sitzplätze und so, dass auch ein Platz dann frei bleibt. Was hält denn das Ministerium davon?
Grundsätzlich halten wir das offene System für ein sehr gutes System. Darum würden wir am offenen System festhalten. Die Bahn als auch das Ministerium hat umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung von Corona-Infektionen getroffen. Unter anderem zählt dazu die Maskenpflicht, die von allen Bundesländern in entsprechenden Verordnungen umgesetzt wurde. Das Personal kontrolliert diese. Wir haben uns hier auch schon ausführlich darüber unterhalten, was passiert, wenn eine solche Maske nicht getragen wird. Aber zum Punkt der Reservierungspflicht halten wir am offenen System Bahn fest.
So, ich würde jetzt gern zu weiteren Themen kommen. Zuerst hat Herr Seibert.
Ganz kurze Nachreichung. Jemand hat meinem Gedächtnis nachgeholfen. Das letzte Telefonat der Bundeskanzlerin mit Präsident Putin war am 15. Juli. Die Pressemitteilung, die wir dazu herausgegeben haben, können Sie nachlesen.
Vielen Dank. Dann habe ich auch noch eine Nachfrage zu einem Thema, das wir vorhin schon mal hatten, nämlich zum Gaskonflikt Türkei-Griechenland. Wird sich die Bundeskanzlerin wieder aktiv in diesen Konflikt einschalten und zwischen beiden Ländern vermitteln?
Naja, der Kollege hat es ja vom Auswärtigen Amt hat es ja gerade gesagt, wir beobachten sehr genau, wie sich die Entwicklung im östlichen Mittelmeer abspielt und dass es da nun wiederum jüngste Spannungen gibt, das macht uns sehr besorgt. Das Wichtige und das Dringende, dringend Notwendige ist, dass die Beteiligten, Griechenland und die Türkei, das direkte Gespräch miteinander suchen. dass sie also miteinander direkt auch die streitigen seerechtlichen Fragen beraten und hoffentlich klären. Die Bundesregierung steht mit beiden Seiten im Kontakt und wo sie nützlich sein kann, wird sie das tun. Aber das Entscheidende ist das direkte Gespräch.
Vielen Dank. Dann hat Herr Tofik Nia die nächste Frage zu einem neuen Thema.
Sogar eine Frage zu dem Iran-Waffenembargo. Die Vereinigten Staaten werden diese Woche im UN-Sicherheitsrat eine Resolution einreichen, wonach das Waffenembargo verlängert werden soll. Wie steht die Bundesregierung zu dieser Resolution?
Ja, ich will den Beratungen im UN-Sicherheitsrat nicht vorgreifen. Unsere Verhandlungen, unsere Position zum Umgang mit dem Iran-Nuklearabkommen ist Ihnen bekannt. Da haben wir bekanntermaßen auch eine Position, die sich von der USA deutlich unterscheidet. Wir haben uns in den vergangenen Monaten gemeinsam mit unseren E3-Partnern in Gesprächen mit anderen Partnern in der Region, mit anderen Partnern im UN-Sicherheitsrat dafür eingesetzt, dass es eine Lösung gibt, die die Folgen des Auslaufens des Waffenembargos begrenzt. Das ist das, wofür wir uns einsetzen.
Nachfrage: In diesem Nuklearabkommen sollte aber jetzt dieses Waffenembargo abgeschafft werden. Das heißt, Sie sind dagegen, dass dieses Waffenembargo abgeschafft wird.
Wie gesagt, wir haben uns dafür eingesetzt, dass Lösungen gefunden werden, die die Folgen des Auslaufens dieses Waffenembargos möglichst begrenzen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Vollrath in einem neuen Thema dran.
Ja, ich hätte eine Frage ans BMVG. Ist ja jetzt bekannt geworden, dass vor circa 3 Wochen die Ministerin erneut einen Brief aus dem KSK bekommen hat. Da schreibt ein Kommandofeldwebel über die Niedergeschlagenheit in der Truppe. Er beklagt sich, dass dieser Brief dieses Hauptmanns, der sehr große Verbreitung und Resonanz bekommen hat, zum Teil unwahr, verleumderische und eigennützige Positionen beinhaltet. Und es enttäuscht, welche Plattform das geboten wurde. Die Frage ist, hat die Ministerin diesen neuerlichen Brief wahrgenommen? Und wenn ja, welche Konsequenzen zieht sie daraus? Und wie sorgt sie dafür, dass die Stabilität des KSK und damit auch die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt wird? Und greift sie die Vorschläge, die dieser Brief zum Teil enthält, also unter anderem die Einbindung von erfahrenen Offizieren und Unteroffizieren des Kommandos in diesen Reformprozess, wird sie das aufgreifen?
Zu anonymen Anschreiben nehme ich hier keine Stellung. Erfreulicherweise war der Brief ja eben nicht mit einem Namen versehen, sodass wir hätten nachfragen können. Deswegen zu den Inhalten hier keine Stellungnahme. Insgesamt arbeitet das Ministerium ja auch mit Hochdruck weiterhin dran, die Vorgänge KSK zu analysieren, weitere Maßnahmen zu entwickeln, sofern erforderlich. Es gibt ja schon einen sehr umfänglichen Maßnahmenkatalog, der ja auch öffentlichkeitswirksam publiziert wurde. 60 Maßnahmen, die da noch der Umsetzung zum Teil harren. Einige sind schon umgesetzt davon und Ende Oktober wissen wir da mehr. Zu einer anonymen Zuschreibung kann und will ich hier nichts sagen.
Kurze Nachfrage. Der Soldat berichtet darüber, dass es die Sorge gibt oder Gerüchte im Kommando über installierte V-Leute des militärischen Abschirmdienstes. Kann man diese Sorge entkräften?
Also Ihre Sorgen um Nöte und Gerüchte kann ich hier weder unterstützen noch dementieren.
Herr Jung dazu.
Sind denn seit der letzten PK, wo Frau Kramp-Karrenbauer auch hier zu Gast war, neue Rechtsextremismusfälle in Ihrem Haus bzw. in der Truppe bekannt geworden, in der KSK?
Im KSK sind die auch im Berichtswesen anonymisiert aufgeführten Vorgänge weiter in der Untersuchung. Zusätzliche Fälle sind mir so nicht bekannt.
Gibt es weitere Fragen zu dem Themenkomplex? Herr Warwick.
Ganz grundsätzliche Frage. KSK wurde ja vom hauptsächlich auch damit begründet, dass man eine Kraft hat, um Geiselnahmen deutscher Staatsbürger zu beenden. Wie viele solcher realen Geiselbefreiungsmaßnahmen gab es denn in der Geschichte des KSKs, also seit seiner Gründung?
Also Sie können auf den Online-Seiten der Bundeswehr sehr viel über das KSK lesen, auch über seine Geschichte, Einsatzhistorie. Sie können sicher sein, dass im Rahmen der nationalen Krisenvorsorge das Kommando Spezialkräfte eine besondere Rolle wahrnimmt und sicherlich im Hintergrund für viele Einsätze schon bereitstand, die ich aber hier nicht thematisieren kann, aufgrund der Geheimhaltungspflicht.
Aber eine kurze Nachfrage, aber das ist ja jetzt schon eins der Hauptargumente für die Existenz des KSK. Deswegen wäre es ja auch für die Steuerzahler interessant zu wissen, ob sie dieser Hauptgrund ihrer Existenz jemals überhaupt angefordert worden im Laufe ihrer ja recht kurzen Geschichte bisher.
Im Hintergrund bei vielen Gefährdungssituationen, die im Ausland zu verzeichnen waren mit Beteiligung deutscher oder europäischer Staatsbürger, hat das KSK seinen Beitrag geleistet. Weitere Einzelheiten kann ich dazu nicht vortragen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen? Herr Rinke.
Es geht um das Thema Wasser. Hätte ich eine Frage an das Landwirtschaftsministerium und auch das Umweltministerium.
So.
Ich habe jetzt Berichte über Wasserknappheit in einzelnen Ortschaften, Dürre, aber auch extreme Trockenheit. Gerade in Ostdeutschland. Ich hätte ganz gerne gewusst, was das für Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat. Gibt es da schon Einschränkungen, dass Landwirte Wasserressourcen nicht mehr benutzen können, weil sie zu knapp werden? Und dann das Umweltministerium eine generelle Einschätzung, ob sie fürchten, dass Wasserknappheit in den kommenden Wochen eines der großen Probleme in Deutschland wird. Danke.
Also mir sind jetzt noch keine Fälle bekannt oder wir haben noch keine Informationen darüber, dass es akute Wasserknappheit gibt. Wir werden im Übrigen am Ende dieses Monats unseren Erntebericht vorstellen. Da werden Sie also auch dann sehen und ganz konkret sehen, wie die Ernte in diesem Jahr ausgefallen ist. Ganz grundsätzlich ist es aber so, dass die Trockenheit in den vergangenen Jahren noch, das fing ja im Trockenheitsjahr 2018 auch schon an, den Landwirten Sorgen bereitet, das ist ganz klar. Die Dürre trifft die Betriebe immer sehr hart und wir beobachten die Situation sehr genau, um dann bei Bedarf auch reagieren zu können. Die Ministerin hat ja in der vergangenen Woche auch bekannt gegeben, dass bestimmte Flächen für Futterzwecke freigegeben werden. Das heißt also, dass Landwirte, die dort unter Druck geraten sind, ihre Tiere zu ernähren, dass die diese Flächen nutzen können für Futterzwecke. Also das heißt, wir haben das im Blick und reagieren dann möglicherweise darauf. Ansonsten ist es natürlich so, dass die Landwirte einen ganzen Maßnahmenkatalog oder Maßnahmen haben, um sich vorzubereiten. Wir haben zum einen natürlich die gemeinsame europäische Agrarpolitik, die auch als Risikovorsorgeinstrument dient, selbstverständlich. Und ansonsten haben wir verschiedene Maßnahmen von der Dürreversicherung, wo wir den Steuersatz gesenkt haben, zum Beispiel, damit die Landwirte sich auf Wetterrisiken besser einstellen können. Und unter anderem gibt es eine Vielzahl an Maßnahmen, mit denen wir die Landwirte da auch unterstützen.
Umwelt?
Danke. Was die Zuordnung einer einzelnen Hitzeperiode betrifft, eines aktuellen Wettergeschehens, muss man vorsichtig sein, das zu generalisieren. Aber insofern würden wir jetzt auch nicht sagen, dass die aktuelle Hitzewelle und Trockenheit schon eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass der Klimawandel eine Veränderung des Klimas auch in Deutschland mit sich bringt. Und dazu gehört auch eine Veränderung der Wetterlage, zu der auch Dürrephasen gehören. Das kann eine Folge des Klimawandels sein. Das ist umstritten.
Zusatz, Herr Rinke?
Ja, kurz nachfragen, gibt es auch Corona-relevante Auswirkungen auf die Wasserversorgung? Denn es wurde ja gesagt, bei diesem einen Ort in Niedersachsen, Launau, dass die Wasserknappheit, die dort eingetreten ist, auch dadurch erklärt wurde, dass die Leute nicht wegfahren in diesem relativ heißen Sommer und deswegen ein erhöhter Wasserverbrauch festzustellen ist. Also gibt es da auch Erkenntnisse, dass Corona Auswirkungen auf die Wasserversorgung hat?
also als Bundeslandwirtschaftsministerium liegen mir jetzt keine Erkenntnisse zum Wasserverbrauch oder Corona-bedingten Änderungen des Wasserverbrauchs vor. Falls wir da etwas zu haben in unserem Ministerium, liefere ich das gerne nach.
Dem schließe ich mich an und möchte ergänzen, dass es aber natürlich grundsätzlich eine Überlagerung von gesundheitlichen Folgen einer Hitzewelle und der Corona-Pandemie geben kann. Hierzu fördert das BMU auch Ratgeber, die die Universitätsklinik München erstellt. Das haben wir auch am Wochenende darauf hingewiesen, das ist schon länger veröffentlicht, nochmal. Und zwar finden Sie einen Tweet des BMU vom Wochenende und auch auf der Webseite der LMU München einen Ratgeber, der speziell Tipps gibt für Pflegekräfte oder auch pflegende Angehörige, was man tun kann, damit man beiden gerecht wird und also sowohl den Anforderungen an den Infektionsschutz als auch natürlich die erhöhten gesundheitlichen Bedürfnisse in einer Hitzewelle. Und grundsätzlich gibt es da auch BMU-Unterstützung schon länger, was also Klimafolgen betrifft. Und es gibt auch von der LMU München schon länger einen Ratgeber, der sich an schwächere Menschen richtet, also insbesondere ältere Menschen, was bei einer Hitzewelle gesundheitlich zu beachten ist. Das gehört zu den Maßnahmen, die das BMU trifft unter der Überschrift Klimaanpassung.
Dann habe ich eine Frage an das BMW zu diesem Thema. Und zwar, in der Vergangenheit führten Hitze und Dürre zu Problemen beim Betrieb von Kraftwerken. Wegen zu hoher Flusstemperaturen oder niedriger Pegelstände ist mit solchen Situationen in den kommenden Wochen zu rechnen.
Ja, liegen mir jetzt aktuell keine Informationen zuvor. Habe ich jetzt in diesem Jahr noch nicht davon gehört. Ich hole ich nochmal nach und reiche das dann eventuell nach.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Wasser? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Warbeck dran mit der nächsten Frage.
Ich hätte eine Frage an mein Lieblingsministerium, das Auswärtige Amt. Herr Burger, letzte Woche fand im US-Senat eine Anhörung zu Venezuela statt, wo die Senatoren auch recht freimütig eingeräumt haben, dass sie den gescheiterten Militärputsch 2019 organisiert haben. Da würde mich interessieren, A, liegt dem Auswärtigen Amt diese Anhörung auch die entsprechenden Aussagen vor? Und B, teilt denn die Bundesregierung grundsätzlich diesen außenpolitischen Ansatz des US-amerikanischen Partners, missliebige Regierungen per Militärputsch stürzen zu wollen?
Also ich kenne die Aussagen, auf die Sie sich beziehen, persönlich nicht. Falls im Auswärtigen Amt dazu was vorliegt, dann werde ich Ihnen das gerne nachreichen.
Genau. Ich hatte ja noch eine zweite Frage, ob Sie diesen Ansatz grundsätzlich teilen, per Militärputsch missliebige Regierungen zu stürzen.
Also diesen von Ihnen behaupteten Ansatz, dazu werde ich mich jetzt nicht einlassen, wie die Position der Bundesregierung zu Venezuela ist und auf welchem Weg, nämlich auf friedlichem und demokratischem Weg, dort eine Lösung für die politische Krise zu finden ist. Aus Sicht der Bundesregierung haben wir Ihnen hier, weiß Gott, sehr häufig erklärt.
Noch ein Nachsatz. Ich kann das gerne im Wortlaut zitieren. Wir haben im April letzten Jahres versucht, einen Putsch zu organisieren. Der ist uns um die Ohren geflogen. Und wie gesagt, das bei einer Anhörung des Auswärtigen Ausschusses.
Ganz kurz. Würden Sie kurz noch sagen, wen Sie da eigentlich zitieren? Also Quellen haben ja meist Namen.
Die haben meistens Namen. Es gab mehrere, aber die Hauptquelle direkt für die Aussagen, die ich gerade zitiert habe, ist der demokratische Senator Murphy. Mit einer relevanten Rolle hilft auch im Auswärtigen Ausschuss.
Ja, also ich kenne die Äußerung, wie gesagt, nicht. Ehrlich gesagt, das jetzt als Selbstbezichtigung zu interpretieren, finde ich ziemlich abenteuerlich. Aber wie gesagt, wenn wir dazu eine Einschätzung als Auswärtiges Amt haben, dann werde ich die gerne nachliefern.
Gut, dann freue ich mich auf die Nachreichung.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Venezuela? Dann ist Herr Tofik Nia mit einem neuen Thema dran.
Auch ans Auswärtige Amt. Herr Burger, ich habe letzte Woche bei einem Bericht des Wall Street Journals nachgefragt, wonach es eine geheime Atomanlage im Nordwesten Saudi-Arabiens gibt, das mit Hilfe der Chinesen gebaut worden ist. Da wollten Sie mir noch eine Reaktion zu unserer Stellungnahme noch nachreichen.
Und ich schließe aus Ihrer Nachfrage, dass das nicht erfolgt ist.
Nein, leider nicht, sonst hätte ich ja nicht gefragt.
Das tut mir sehr leid, dafür entschuldige ich mich und ich werde das so schnell ich kann nachholen.
Weitere Fragen zum Komplex sehe ich nicht, dann ist Frau Jenden dran.
Ja, eine Frage auch an das Auswärtige Amt und Entwicklungsministerium. Ist es richtig, dass die Bundesregierung zusammen mit Frankreich eine Initiative plant, um die WHO zu reformieren?
Entschuldigung, ich habe gerade akustisch den Schluss nicht verstanden. Eine Initiative plant?
Um die WHO zu reformieren, Weltgesundheitsorganisation.
Also es gibt in der WHO dazu eine Diskussion bereits seit Monaten zu einem solchen Reformprozess. An dieser Diskussion beteiligt sich Deutschland natürlich. Das ist das, was ich Ihnen dazu mitteilen kann.
Und soll denn diese Diskussion dann im Rahmen der EU-Präsidentschaft stärker noch mal vorangetrieben werden?
Also das ist natürlich zunächst mal eine Diskussion, die sich in den Gremien der WHO selbst abspielt. Wie dort genau die Koordinierung innerhalb der EU für eine gemeinsame Position aussieht, da müsste ich Ihnen was nachliefern, wenn ich kann.
Weitere Fragen zum Thema Reform der WHO? Das sehe ich nicht. Dann machen wir dann weiter.
Zwei organisatorische Fragen an Herrn Seibert. Können Sie mir schon sagen, ob die Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze am Mittwoch im Kabinett sein werden? Und können Sie mir sagen, ob die Bundeskanzlerin diese oder nächste Woche nach Frankreich reisen wird?
Also Montagvormittag kann ich Ihnen grundsätzlich Kabinettsthemen für den Mittwoch noch nicht fest bestätigen. Deswegen warten Sie das noch ein bisschen ab. Und die Termine der Bundeskanzlerin geben wir wie üblich, die für die kommende Woche dann an diesem Freitag bekannt.
Dann ist Herr Vollrath dran.
Ich habe noch eine Frage ans BMI. In den beiden vergangenen Wochenenden kam es ja in Berlin zu Ausschreitungen von Linksextremisten, wo es auch verletzte Polizisten gab. Zugleich gibt es Berichte über Studien von BKA und BV über die möglicherweise zunehmende Tendenz von linksextremen Polizisten und politische Gegner anzugreifen. Wie schätzt der Innenminister die Lage dazu ein? Gibt es da Reaktionen oder Maßnahmen, die getroffen werden müssen?
Wie auch andere Phänomene beobachtet das Bundesinnenministerium auch das Thema Linksextremismus sehr aufmerksam, vor allem auch die Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz und auch das BKA sind hier an vorderster Front mit dabei und beobachten die Entwicklung sehr aufmerksam. Die Medienberichte, die sich am Wochenende, dieses Wochenende gab, bezogen sich auf ein Lagebild, was noch vertraulich ist. Deswegen kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Ich kann Ihnen aber allgemein sagen, dass natürlich auch die Entwicklung hier uns mit Sorge erfüllt, wenn es dazu führt, dass zum vermehrt Gewalttaten passieren. Es gab Vorfälle zum Beispiel in Leipzig im letzten Jahr. Und das war auch Thema des Verfassungsschutzberichtes, der im Juli vorgestellt worden ist, wo sich auch der Verfassungsschutzpräsident und auch der Bundesinnenminister dazu geäußert haben, zum Anstieg des Straftatenaufkommens 2019 zum Beispiel, das um rund 25% gestiegen ist.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Warwick dran.
Herr Staatssekretär Nils Ann hat ja den Drohbrief der US-Senatoren bezüglich des Fährhafens Sassnitz bereits verbal entsprechend benannt, völlig unangebracht und schwerwiegender Eingriff in die nationale Souveränität. Jetzt würde mich interessieren, gibt es denn neben diesen verbalen Äußerungen bereits Pläne, einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln, um im gegebenen Fall bei Umsetzung dieser Sanktionen gegen den Fährhafen Kontramaßnahmen einzuleiten? Frage ging, glaube ich, auch ans AA oder die entsprechenden Ministerien, die sich berufen fühlen.
Gut, ich könnte vielleicht ganz kurz nur dazu sagen, das ist aber auch alles letzte Woche schon gesagt worden, unsere Haltung gegen solche extraterritorialen Sanktionen ist bekannt. Es ist eine klar ablehnende Haltung. Und die Bundesregierung ist mit Unternehmen, gegenüber denen Sanktionen angedroht wurden, im Kontakt.
Aber meine Frage war ja jetzt, ob es bereits konkrete Maßnahmenpläne gibt, wenn diese so angedrohten Sanktionen umgesetzt werden, ob es da schon auch konkrete Maßnahmen in der Hinterhand gibt.
Die Bundesregierung befindet sich über das weitere Vorgehen in Gesprächen mit den europäischen Partnern, mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst und mit der Europäischen Kommission.
Frau Jennen dazu.
Ist denn eigentlich schon klar, ob solche Sanktionen denn überhaupt international rechtlich fundiert sind? Und sollte sich diese Prüfung ergeben, dass sie eventuell nicht keine Rechtsgrundlage haben, würde die Bundesregierung sich dann dafür aussprechen, eventuell dagegen zu klagen?
Also unsere Rechtsauffassung, das haben wir hier immer wieder zum Ausdruck gebracht, ist, dass extraterritoriale Sanktionen nicht rechtmäßig sind. Und was das weitere Vorgehen angeht, hat Herr Seibert ja gerade skizziert, in welchem Punkt wir uns befinden.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen mit einer
Frage ans Bundesinnenministerium. In der vergangenen Woche hat der Minister ja zweimal Pläne oder Ansinnen von zwei Bundesländern, Berlin und Thüringen, zur zusätzlichen Aufnahme von Flüchtlingen die Zustimmung verweigert. Warum ist das geschehen? In der Vergangenheit wurden zum Beispiel in Baden-Württemberg bei jesidischen Frauen, glaube ich, ein solches Programm gebilligt. Und außerdem hat, glaube ich, Staatssekretär Mayer vor kurzem noch gesagt, man werde sich solchen Anfragen der Länder gewiss nicht widersetzen. Warum in diesem Fall also die Ablehnung?
Wie Sie wissen, ist die Bundesregierung und einfach an der Bundesinnenminister sehr aktiv, was die Hilfe vor allem von minderjährigen Flüchtlingen in Flüchtlingslagern in Griechenland angeht. Nach einem Koalitionsbeschluss vom Frühjahr sind hier erste Kontingente nach Deutschland geflogen worden. Zum einen 53 Kinder im April und Mai und jetzt in der nächsten Tranche 243 Kinder und deren Kernfamilien, also insgesamt knapp 1000 Personen, die jetzt nach und nach von diesen Lagern, wo sie unter schwierigen Umständen leben, nach Deutschland gebracht werden, um hier das Asylverfahren durchzuführen. Sie sehen also, dass die Bundesregierung hier sehr viel tut, um die Situation in Griechenland zu verbessern in den Lagern. Es wurden außerdem auch Hilfsmittel und auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um die griechische Regierung dabei zu unterstützen, die ja verantwortlich ist für die Asylverfahren und die Unterbringung der Flüchtlinge dort, um die griechische Regierung also dabei zu unterstützen, die Situation zu verbessern. Die Bundesregierung, der Bundesinnenminister begrüßt, dass sich einige Länder, auch sehr viele Kommunen, bereit erklärt haben, über das Kontingent, was nach dem Königsteiner Schlüssel ihnen eigentlich oder was zur Verfügung stellt, wo sie Flüchtlinge aufnehmen müssen, aus diesem Kontingent hinaus Flüchtlinge aufzunehmen. Und diese Aufnahmebereitschaft wird auch berücksichtigt. So ist auf der Innenministerkonferenz in Erfurt im Länderkreis der Innenminister beschlossen worden, dass vor allem Berlin und Thüringen mehr Flüchtlinge, Flüchtlingskinder und deren Familien aufnehmen, als sie eigentlich müssten. Thüringen wird 100 aus diesem Kontingent aufnehmen und Berlin 150. Darüber hinaus ist es aber erforderlich, dass die Migrationspolitik bundeseinheitlich ausgeübt wird. Wir haben in Deutschland keine Grenzen, sodass Flüchtlinge, die in einem Bundesland ankommen, ohne weiteres auch in ein anderes weiterreisen können. Daran sieht man, dass wir eine Bundeseinheitlichkeit brauchen. Und deswegen sieht das Aufenthaltsgesetz vor, dass Landesaufnahmeprogramme immer nur dann möglich sind, wenn der Bund sein Einvernehmen erklärt, wenn also diese Migrationspolitik in das nationale Bild passt. Das ist hier nach unserer Auffassung nicht der Fall. Ich habe Ihnen dargelegt, was die Bundesregierung an Maßnahmen unternimmt. Und daneben sind für weitere Flüchtlings- oder Landesaufnahmeprogramme für Flüchtlinge aus unserer Sicht im Moment kein Raum. In der Tat, Sie sprachen in der zweiten Frage auf eine Äußerung von Herrn Parlamentarischen-Staatssekretär Mayer an. In der Tat gibt es eine Verabredung aus der Innenministerkonferenz von 2019, dass man einheitliche Kriterien im Gespräch erarbeitet, was Länderaufnahmeprogramme angeht und schaut, wie man hierfür vor allem kleinere Programme gemeinsame Kriterien, vergleichbare operative Standards und so weiter verabredet. Dieses war bisher noch nicht erfolgt. Die beiden Landesaufnahmeprogramme in Berlin und Thüringen fallen dort nicht drunter. Also die kann man jetzt hier noch nicht drunter subsumieren. Insofern wurde von dem Bundesinnenministerium das Einvernehmen nicht gewährt.
Nachfrage, da Sie eben sagten, für weitere Aufnahmeprogramme sei kein Raum oder keine Möglichkeit. Das bedeutet, wenn weitere Bundesländer, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, ein eigenes zusätzliches Aufnahmeprogramm beschließen würde, dass dann folgerichtig auch diese Regelung in Kraft treten würde, wegen der Einheitlichkeit der Bundesmaßnahmen müsste dem dann die Zustimmung verweigert werden, richtig?
Wir begrüßen die Bereitschaft der Länder, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als sie in Anführungsstrichen müssten. Wenn weitere Länder Landesaufnahmeprogramme beschließen würden, müsste man sich das anschauen. Und wenn die vergleichbar gestrickt sind wie Berlin und Thüringen, ist davon auszugehen, dass das Einvernehmen nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes ebenfalls nicht erklärt wird. Aber das muss man dann sich ansehen, wenn ein weiteres Ansinnen an uns herangetragen wird.
Herr Jung noch dazu.
Ist diese Nichtbereitschaft des Innenministers, Herr Seibert, mit der Kanzlerin abgesprochen? Ist das das Gesicht, was man im Jahr 2020 in der Flüchtlingsfrage zeigen will, wenn es um Aufnahmeprogramme zum Beispiel von Thüringen und Berlin geht?
Erste Antwort: Deutschland hat bei der Aufnahme von Seeflüchtlingen vom Mittelmeer 2019, 2020 sich an allen Initiativen beteiligt, war oft das erste Land, das seine Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, erklärt hat und zeigt, glaube ich, sagen zu können, ein Gesicht, das einer humanitären Politik entspricht. Zweite Bemerkung: Es ist wichtig, dass wir eine europäische und nicht eine nationale Antwort auf diese immer noch bestehende Herausforderung im Mittelmeer haben. Und dafür arbeitet Deutschland. Unabhängig von Entscheidungen im Einzelfall arbeiten wir für eine europäische Lösung. Die Europäische Kommission hat für September einen Vorschlag angekündigt, diese Arbeit der Kommission werden wir für ein gemeinsames europäisches Asylsystem werden wir intensiv unterstützen. Und drittens hat Herr Grünewälder für das BMI ja die genaue Begründung der Haltung des BMI vorgetragen und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, und da wollte ich ja wissen, ob das abgesprochen ist und zu den Seeflüchtlingen die Bundesregierung erschwert, ja, privaten Seenotrettern, also NGOs, die Arbeit auf dem Mittelmeer, Herr Seibert, also dass Sie sich da jetzt loben, wundert mich so ein bisschen. Und Herr Grünewälder, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie dieses Elendslager in Moria verbessern wollen? Also alle, die sich damit auskennen, Menschenrechtler und Flüchtlingsexperten, sagen, das Ding muss aufgelöst werden. Die Menschen müssen da raus. Das ist eine Katastrophe für die EU. Und Sie wollen es verbessern.
Das war die zweite Frage, ne? Erst die erste Frage zu beantworten, dann kommt die zweite.
Herbert?
Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich eine Antwort schuldig war.
Also da haben Sie mich falsch verstanden. Ich habe darauf hingewiesen, dass für die Unterbringung und für die Asylverfahren vor Ort das jeweilige Land zuständig ist, in diesem Fall hier Griechenland, und dass die Bundesregierung bereits sehr viele Unterstützung geleistet hat, in finanzieller Hilfe, aber auch in Sachmitteln, um dabei zu helfen, dass die Situation in den Lagern besser wird. Darum geht es nicht um einzelne Lager, sondern dass insgesamt die griechische Regierung dabei unterstützt wird, die Situation zu verbessern.
Plant Herr Seehofer, das Lager in Moria sich mal selbst anzugucken und sich da den Umständen bewusst zu werden?
Und im Übrigen habe ich die Äußerung des Regierungssprechers zu unterstützen, dass auch das Ziel des Bundesinnenministers ist, eine europäische Lösung hinzubekommen, weil die aktuelle europäische Asylpolitik, wie man hier auch dran sieht, so nicht funktioniert. Und deswegen wir dringend einen neuen Vorschuss brauchen, den die EU-Kommission angekündigt hat und der einen wesentlichen Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft darstellt.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt eine letzte Frage an das Auswärtige Amt, die online kommt. Das russische Außenministerium hat heute im Vorfeld des Russlandsbesuchs von Herrn Maas gefordert, dass die Wiederaufnahme des Cyberdialogs, der 2018 auf Eis gelegt worden ist, aufgenommen wird. Ist die Bundesregierung dazu bereit?
Ich habe diese Stellungnahme noch nicht gesehen. Sie wissen, dass wir beim Thema IT-Sicherheit, Cyberangriffe, erheblichen Gesprächsbedarf mit der russischen Seite seit geraumer Zeit haben. Das hat sich unter anderem darin zum Ausdruck gebracht, dass Deutschland im Rahmen der EU Vorschläge zur Listung von russischen Personen und Entitäten nach dem neu eingeführten EU-Cyber-Sanktionsinstrument eingebracht hat, weil nach Auffassung der deutschen Justiz erhebliche Beweise vorliegen, dass Personen, die im russischen staatlichen Auftrag gehandelt haben, verantwortlich sind für Cyberangriffe auf den Deutschen Bundestag im Jahr 2015. Vor diesem Hintergrund ist auch jede Diskussion über eine Wiederaufnahme des Cyberdialogs zu betrachten.
Dann habe ich keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich einen schönen Nachrechnung. Das BMG hat noch eine Nachrechnung?
Ja.
Das BMG noch.
Genau. Und zwar gab es ja die Frage nach den vorhandenen PCR-Tests in Deutschland. Das kann ich noch nachreichen. Und zwar fanden in den vergangenen Wochen so circa 570 Tests pro Woche statt. Und die Labore verfügen zurzeit über eine Kapazität von schätzungsweise 1 bis 1,2 Millionen Tests pro Woche.
Dann noch kurz eine Nachreichung zur Online-Frage nach Wasserknappheit und dem Betrieb von Kraftwerken. Also das ist so, wie ich gesagt habe, dass wir aktuell jetzt keine Hinweise haben, dass es hier in Deutschland aktuell Probleme gibt. Wichtig ist also, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist auch weiterhin hoch, was die Kraftwerke angeht. Und wenn es jetzt um einzelne regionale Kraftwerke geht oder um Länder, dann sind die Umweltbehörden der Länder hier die Zuständigen, an die man sich wenden könnte.
Schönen Dank. Dann schließe ich diese Pressekonferenz und wünsche einen schönen Tag.